Man spricht von 6 bis 9 Monatsgehältern, die man quasi verliert, wenn ein Mitarbeiter fluktuiert. Also da steckt irrsinnig viel Geld dahinter. Insofern macht es absolut Sinn, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
Mit Brille und Bart. Dein Podcast für Organisationsentwicklung und Business Coaching mit der angewandten Transaktionsanalyse und vielen Gästen. Von strukturellen Veränderungen bis zu einer gesundheitsförderlichen Balance zwischen Mensch und Technologie und gelingenden Arbeitsbeziehungen. Komm mit und verbinde Perspektiven. Ich bin Armin und freue mich darauf, dich kennenzulernen. Heute am Beginn eines neuen Sprints, Fluktuation. Thomas und ich, wir haben uns immer mal überlegt, welches Thema dann noch so beschäftigt, also unsere Arbeit. Und wir sind darauf gekommen, dass man über Fluktuation gar nicht so gerne spricht. Und deswegen haben wir jetzt 4 Folgen mit wieder ganz spannenden Gästen aus der Praxis und verbinden das mit der Transaktionsanalyse. Wie, wissen wir auch noch nicht. Ist alles ganz offen. Wir sind wieder auf einer Spur. Und die erste Folge, Klaviatur von Emotionen, die gibt schon etwas Lebendiges vor, wie man mit Fluktuation umgehen kann. Thomas, was verbindest du mit Fluktuation?
Hallo Armin und hallo an dich da draußen am Empfangsgerät. Was verbinde ich mit Fluktuation? Naja, also erstmal ist es für mich ein Thema, was natürlich völlig unterschiedliche Perspektiven hat. Es kommt ja immer darauf an, ob man das freiwillig macht oder nicht freiwillig macht und auf welcher Seite des Tisches man so sitzt. Heißt, wenn ich angestellt bin irgendwo und werde von Fluktuation getroffen, ohne dass ich es freiwillig gemacht habe, sind es andere Situationen, als wenn ich sozusagen selbst der Auslöser bin. Und das sind so unterschiedliche Erfahrungen, die ich auch gemacht habe. Und bin gespannt, also ich finde es wirklich ein tolles Thema, weil es so unterschiedliche Sichtweisen darauf gibt. Und ich bin gespannt, was unser heutiger Gast dazu beitragen kann. Viktoria Danleis hier. Ich freue mich, dass du da bist, Viktoria. Und wir haben ja im Vorfeld jetzt auch schon Klaviaturen von Emotionen erlebt in der Vorbereitung auf diese Folge. Und ich freue mich, dass du da bist. Und bitte stell dich kurz vor, dass die Menschen draußen wissen, mit wem Sie es zu tun haben.
Ja, hallo. Es freut mich, dass ich heute dabei sein darf zu dem spannenden Thema Fluktuation. Mein Name ist Viktoria Danleis. Ich leite derzeit die Personalentwicklung in der Sparzentrale in Würgl und ja, beschäftige mich jetzt schon seit einiger Zeit mit dem Thema Fluktuation und komme immer wieder auf neue Erkenntnisse drauf und ja, mal schauen, was heute in dem Gespräch alles Neues entsteht.
Ja, wir haben ja im Vorgespräch gesagt, Fluktuation, das ist so aus meiner Wahrnehmung zumindest ein bisschen ein Tabuthema. Wenn ich mit Menschen auf die Fluktuation anspreche, dann gibt man da nicht so bekannt, wie die Fluktuation ist. Es gibt wohl ein paar Berichte, die so erforschen, aber man gibt es selber nicht so gerne bekannt, wie das mit der Fluktuation im eigenen Unternehmen ist. Und deswegen einfach auch dir, Viktoria, danke, dass du bereit bist, über dieses Thema dich mit uns auszutauschen. Du hast gesagt, eben, weil dich beschäftigt das Thema. Was beschäftigt dich denn mit diesem Thema?
Ja, es ist zum einen ein Thema, das eigentlich alle Unternehmen beschäftigen sollten, vor allem alle Führungskräfte, denn es steckt irrsinnig viel Geld und auch andere Ressourcen in diesem Thema drinnen. Vielleicht da zum Start, gerade im Handel ist das Thema Fluktuation ein riesiges Thema. Es gibt Studien, die sagen, in Österreich ist die Fluktuation bei ca. 28% im Handel. Man spricht von 6 bis 9 Monatsgehältern, die man quasi verliert, wenn ein Mitarbeiter fluktuiert. Also da steckt irrsinnig viel Geld dahinter. Insofern macht es absolut Sinn, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Aber gleichzeitig ist es auch ein Thema, das irgendwo wehtut. Welche Führungskraft wird schon gerne verlassen? Wer wird überhaupt gerne verlassen? Ja, also es schwingt da sehr, sehr viel mit.
Diese 6 bis 9 Bruttomonatslöhne, die du da erwähnt hast, das ist ja eine ziemlich hohe Zahl. So, und wenn man jetzt so, weiß ich nicht, von außen unbeteiligt irgendwie drauf guckt, kann man das vielleicht nicht so, oder ich kann das nicht so auf den ersten Blick nachvollziehen. Was steckt da dahinter? Also wie kommt man auf so eine Zahl? Kannst du das kurz erläutern?
Ja, also Mir ist das auch zuerst so gegangen, muss ich auch ehrlich sagen. Aber wenn man dann sich überlegt, was alles mit reinspielt, wenn ein Mitarbeiter geht, ich muss wieder neu ausschreiben, ich muss Bewerbungsgespräche führen, ich muss die Unterlagen vorbereiten, die Einschulung entsprechend gestalten. Also auch die anderen Mitarbeiter müssen Zeit investieren. Es muss in der Personalabteilung wieder alles neu in SAP eingepflegt werden. Also da gibt es ja so viele Themen, wo dann wieder viele Leute beschäftigt sind, das man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht sieht. Und es geht natürlich auch immer Know-how verloren.
Ja, genau. Das Know-how ist ja in vielen Branchen ein wesentlicher Treiber. Und das lässt sich ja fast nicht bewerten. Ich habe auch mal gehört, gerade so im IT-Bereich mit der Softwareentwicklung, dass da sehr viel Wissen geht und dass sich dann auch Menschen dann auch nachher wieder als Berater wieder teuer einkaufen lassen, wenn sie singuläres Wissen dann über irgendwelche Programmierungen dann verfügen. Viel Geld drin und gerade im Fachkräftemangel wird ja die Rekrutierung auch immer intensiver, braucht ja auch immer mehr Kapital, um dann auch Arbeitskräfte wieder zu finden. Und manchmal denke ich dann, ja gut, ich höre immer wieder mal, Mitarbeiter binden ist das neue Finden. Aber da frage ich mich dann schon, gerade Frühfluktuation war mal das Thema, das immer wieder auftaucht. Wie gelingt es zu Beginn, Menschen ans Unternehmen zu binden früh?
Ja, aus meiner Sicht geht es eigentlich schon beim Recruiting-Gespräch los. Wie wird das Gespräch gestaltet? Wie ehrlich geht man da schon miteinander um? Wie viel kann man da schon abfedern, um ja, zu verhindern, dass der Mitarbeitende dann vielleicht gleich im ersten Monat wieder abspringt? Und dann geht es natürlich weiter auch in das Thema Onboarding. Ja, ein Riesenthema. Also da geht es darum, am ersten Tag, wie wird der Mitarbeiter in Empfang genommen? Wie treten die Kollegen auf? Man hört ja oft, dass Mitarbeitenden schon in den ersten Tagen eigentlich darüber entscheiden, ob sie überhaupt dem Unternehmen eine Chance geben oder nicht. Und ja, also wir jetzt intern versuchen da auch viele so kleine Schrauben zu drehen. Zum Beispiel gibt es immer bei uns ein Willkommensgeschenk und auch eine umfassende Information. Aber letztlich entscheidend ist natürlich auch, wie die Führungskraft und das ganze Team den neuen Mitarbeitenden aufnimmt, von der Haltung her.
Ja, wir hatten ja eben auch schon die Führungsrolle angesprochen, dass die nicht gerne verlassen werden. Aber also aus meiner Sicht, gerade so Frühfluktuation kann ja auch dazu führen, dass man sich so in der Folge größeren Ärger erspart. Ne? Also wir haben mal in der vorigen Folge über Passung gesprochen, wenn das einfach nicht zusammengehören möchte und der erste Eindruck war halt möglicherweise ein anderer als nach 2-3 Wochen oder so, dann ist das ja nicht schlecht. Also Fluktuation, das ist eigentlich mein Gedanke, Fluktuation ist ja nicht grundsätzlich was man vermeiden muss unter allen Umständen. Also Fluktuation von 0% erscheint mir jetzt auch nicht sinnvoll, oder?
Durchaus, ja. Würde ich gleich sehen. In manchen Fällen macht es durchaus Sinn und braucht es auch für Erneuerung. Und man schafft auch den Change-Prozess manchmal schneller mit neuen Mitarbeitenden oder neuen Führungskräften. Trotzdem gibt es, glaube ich, irgendwo dann einen Bereich, wo es einfach zu viel wird, ja. Aber ich würde es gleich sehen, 0% Fluktuation, ob das wirklich super ist.
Ja, das gibt ja so die alte Arbeitswelt, in der man so langjährige Mitarbeitende hatte, wo sehr wenig Fluktuation gab, wo die zugehörig zu einem Unternehmen ja auch über Generationen fast schon auch angehalten hat, wo der Sohn oder die Tochter des Vaters oder der Mutter dann auch ins Unternehmen eingetreten ist und man so Familienübergaben fast auch schon gemacht hat, wo sehr viel Bindung entstanden ist. Und heute stelle ich immer wieder fest, und das ist ja auch unser Thema, Thomas, zum Thema gelingende Arbeitsbeziehungen gestalten, Mitarbeiterbindung, dass es hier schon neue Rezepte braucht. Und jetzt wird ja immer wieder mal so auf die Führungskraft dann abgeladen. Ja, die Führungskraft muss selber Vorbild sein, muss sich öffnen. Das wird ja irgendwie dann auch der Führungskraft alleine nicht gerecht, denke ich dann manchmal. Sind ja dann auch systemische Fragen, die auftauchen.
Absolut. Also man kann als Führungskraft sehr, sehr viel bewirken, da bin ich davon überzeugt. Aber man hat halt auch als Führungskraft Strukturen, an die man sich halten muss oder wo man nicht ganz auskommt. Also beispielsweise in einem Unternehmen, wo vom Vorstand her oder von der Geschäftsführung vielleicht gewisse Arbeitszeitmodelle noch nicht gebilligt werden oder sehr strikte Regeln vorherrschen, tue ich mir natürlich als Führungskraft schwer, dann extrem offen zu sein für diverse Arbeitszeitmodelle und kann das so nicht weitergeben.
Ja, ich hätte auch noch ein anderes Beispiel. Also ich habe tatsächlich mehrere Organisationen kennengelernt, in denen Fluktuation bewusst ausgelöst worden ist von der Geschäftsführung. Also irgendwelche Quoten rausgegeben werden, wir hauen jetzt, weiß ich nicht, so und so viel Prozent der Mitarbeitenden einfach mal raus. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das gut finde, um Gottes Willen, alles andere als das, aber sowas gibt so. Und da kann ich als Mensch in der Führungsrolle alles dafür tun, dass Mitarbeiter gebunden werden, dass die sich wohlfühlen und so. Wenn dann aber der Holzhammer von der Geschäftsführung kommt, ist halt schwierig so. Und die Denkweise dahinter ist, wenn ich Fluktuation auslöse, dann habe ich so eine automatische Erneuerung in der Organisation. Es gibt neues Wissen, altes Wissen fließt auch ab. Also das ist man sozusagen durchaus bewusst. Aber dieses neue Wissen ist möglicherweise mehr wert und Menschen aus der zweiten Reihe werden aktiver so. Unterstützt aber den Gedanken, es gibt strukturelle Dinge, die ich als einzelne Führungsrolle einfach nicht beeinflussen kann und was die Sache schwierig macht.
Ja, ich kann dem Ganzen schon auch was abgewinnen. Glaube aber, ja, es kommt sicher auf die Situation drauf an und was für ein Change man vielleicht auch vorhat. Ich selber kann jetzt aus persönlicher Erfahrung sagen, dass es manchmal sehr wohl wichtig ist, ja, auch Fluktuation bewusst einzuleiten. Es gibt oft im Team Mitarbeitende vielleicht, die einfach ja, sogenannte Giftpfeile sind, von denen einfach sehr, sehr viel Negativität zum Beispiel ausgeht. Und da kann ich oft schon viel bewirken und vielleicht sogar dann im Nachgang Fluktuation verhindern, wenn ich einmal eine Fluktuation bewusst einleite. Also deswegen, das Thema ist sehr komplex und das habe ich eigentlich auch in den letzten Jahren so die Erfahrung gemacht, man muss in die Details gehen. Also das nur oberflächlich zu sehen, das ist zu wenig. Deswegen, ich bin auch ein Fan von Austrittsgesprächen. Da kann man oft auch sehr, sehr viel über Abteilungen, Bereiche herausfinden auch oder generell sich Ideen holen als Unternehmen. Wo kann man noch besser werden? Wo gibt es einfach andere Denkweisen? Wenngleich natürlich dieses Gespräch sehr subjektiv gefärbt ist. Jemand, der geht, der wird natürlich nicht mehr hochtrabend über oder normalerweise nicht hochtrabend positiv über das Unternehmen sprechen. Gleichzeitig ist es eine Chance, dass jemand wirklich auch ehrlich kommuniziert.
Ja, das habe ich auch schon gehört, dass beim Austrittsgespräch die Menschen üblicherweise am ehrlichsten sind, weil sie nichts mehr zu verlieren haben oder keine Angst haben, müssen mehr von Konsequenzen, wenn sie sich frei äußern. Aber es wäre doch eigentlich auch schön, auch schon beim Eintritt nicht einen neuen Mitarbeitenden so zu empfangen, dass er sich jetzt anpassen muss an die Gegebenheiten des Unternehmens, sondern wo die Perspektive auch entsteht, dass ein Mensch, der neu eintritt, ja auch aufgrund seiner Kompetenzen, Ressourcen eingestellt wird und ebenso zu einer Entwicklung und Veränderung des Unternehmens beiträgt, dass man das üblicherweise dann, also wie ich das immer wieder höre, ja, jetzt hat man mich geholt für und dann merke ich bin da 2 Monate und ich kann nichts bewegen und jetzt gehe ich wieder. Das bräuchte ja schon auch gerade beim Onboarding eine Veränderung auch von Haltungen, meine ich.
Extrem, also es ist ja auch für ein Team immer, es löst was aus im Team, wenn ich einen neuen Mitarbeitenden dazu bekomme. Gehen wir mal aus, zum Beispiel bestehendes Team, es geht Mitarbeiterin in Pension, ganz solide Mitarbeiterin, 30 Jahre im Unternehmen und jetzt kommt jemand neuer nach. 20 Jahre, junger Bursche, spielt gern Fußball, dem ist wichtig, dass er zu seinen Trainings rechtzeitig draußen ist. Naja, dass das mit dem Team natürlich was macht und dass jetzt auf einmal da ganz andere Dinge im Gange sind, dass zum Beispiel vielleicht technische Sachen funktionieren da gleich super schnell, der hat da gleich Ideen, wie man was vereinfachen könnte, überfordert vielleicht seine Kolleginnen und Kollegen. Also ja, da sieht man es schön, dass natürlich das ganze Team sich verändert, wenn wieder jemand neuer dazu kommt.
Ja, spannend auch, wenn ich mir die Situation so vorstelle, dann wird auch klar, warum wir über Klaviatur von Emotionen sprechen. Weil je nachdem, welche Rolle ich gerade in dieser Konstellation auch habe, bin ich natürlich ganz anders betroffen. Also dieses Genervtsein von, da kommt jetzt jemand neu rein und der verhält sich gar nicht mehr so, wie der Mensch das getan hat, der weggegangen ist. Voll nervig, jetzt muss ich wieder neu irgendwas lernen und kann nicht mehr in meiner Routine bleiben. Und für denjenigen, der neu reinkommt, ist natürlich auch irgendwie wahrscheinlich unterschwellig spürbar, okay, hier gibt's irgendwelche Erwartungen und ich kann nicht erfüllen, vielleicht so. Und ich finde das total spannend, auch die einzelnen Perspektiven mal auszuleuchten. So. Und das macht es irgendwie ja ein weites Feld, wie wir so schön sagen.
Ja, und doch ist Fluktuation ja auch so ein Thema, das ja auch Unternehmen hilflos machen kann. Plötzlich kündigt jemand, wo man gedacht hat, das ist die oder der Mensch, der sich im Unternehmen wohlfühlt und da ist und plötzlich ist diese Person weg und dann versteht man die Dynamik nicht. Und da kann man ja auch ein bisschen, kann ich mir vorstellen, Victoria, manchmal auch gerade auch in deiner Rolle, in der Entwicklung auch ein bisschen gelähmt sein und sich fragen, ja, wie kommt das jetzt?
Ja, also das erlebe ich auch oft, dass Enttäuschungen dann auch da sind oder Kränkungen. Und also ich selber habe einmal so ein Beispiel gehabt, wo eine Mitarbeiterin in mein Team gekündigt hat, wo ich es einfach nicht erwartet habe. Und habe dann damals für mich den Entschluss gefasst, dass ich noch mehr und noch enger mit meinen Mitarbeitenden in Kontakt sein will. Also im Sinne von regelmäßigen Vier-Augen-Gesprächen, um einfach ein Gefühl zu haben, wo stehen sie gerade. Oder es ist ja in Ordnung, dass man sich weiterentwickeln will. Aber für eine Führungskraft natürlich fein, das schon zu erahnen oder im Vorhinein ja zumindest ein bisschen Bescheid zu wissen, als dass es jetzt dann plötzlich kommt und in einem Monat ist der Mitarbeiter nicht mehr da.
Ja, das ist sicher wichtig, da näher ranzukommen. Aber also für mich ist die Situation, also weiß ich, kann jetzt die Situation, die du beschreibst, Victoria, nicht beurteilen, weil ich ja nicht dabei war. Aber es kann ja durchaus ganz unterschiedliche Gründe geben, warum jemand das Unternehmen verlässt. Und es ist ja nicht immer so, dass, weiß ich nicht, die Person sich gegen ein Unternehmen entscheidet. Sondern es kann ja durchaus sein, ich habe eine Idee, wie ich mein Leben anders gestalten möchte, vielleicht auch einen anderen Berufsweg einschlagen möchte, mal, um was Neues zu machen. Und dann gehe ich aus einer Position heraus, die eigentlich total angenehm war. Also ich habe mich wohlgefühlt in dem Unternehmen, habe aber Bock auf was Neues und das ist eine ganz andere Geschichte. So. Und da wahrscheinlich ist das eher nicht die Regel.
Doch, doch. Also das kommt ja immer wieder auch vor. Also das kenne ich schon auch bei uns im Handel. Ist es auch ja gang und gäbe, dass man vielleicht dann doch wieder in die Gastronomie zurückwechselt oder in eine ganz andere Branche. Also das kommt bei uns immer wieder vor. Und ja, da ist es oft auch schwierig. Auf der anderen Seite will man ja für den Kollegen oder Kollegin ja das Beste und freut sich, dass sie einfach nochmal was Neues machen möchte. Auf der anderen Seite reißt natürlich ein Loch ins Team und man weiß, okay, wird wieder schwierig, das Loch zu füllen. Und da ist es halt vielleicht auch wichtig, dass man schon auch im Vorhinein alle Optionen oder Möglichkeiten auch im Unternehmen diskutiert. Wenn ich jetzt an unser Unternehmen denke, die Firma Spar, wir sind ein großer Konzern, wir haben ja nicht nur einen Job. Und da wäre es halt super, wenn man eben schon im Vorhinein so ein bisschen weiß, okay, der Mitarbeiter will sich noch weiterentwickeln, dass man vielleicht im Unternehmen einen anderen Job anbietet. Und das kann oft ganz was anderes sein. Und da braucht es halt, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, ja, das entsprechende Mindset von der Führungskraft, nämlich auch jemanden gehen zu lassen in einen anderen Bereich. Für mich heißt das ja fast dasselbe als Führungskraft, also ich verliere den Mitarbeitenden. Aber lieber verlieren doch an meinen Kollegen im anderen Bereich, also eine andere Führungskraft, quasi als jetzt, dass er das Unternehmen komplett verlässt.
Ja, das schafft auch Perspektiven im Sinne, da wo wir jetzt ein bisschen sind, die langfristige Lebenswegplanung, berufliche Lebenswegplanung, dass du sagst, ja, du hast aus dieser Situation gelernt, eben noch näher mit den Menschen auch zusammen zu sein und zu versuchen, eine Vertrauensbasis aufzubauen, damit auch ein Gespräch über die persönliche Berufslaufbahn, sei es mit Studium oder mit Entwicklungszielen, vereinbar ist. Aber oftmals herausfordernd wird es ja dann mit privaten Themen, wo man so das Bild hat der Arbeitswelt, ja, da kann ich mich nicht anvertrauen, das sind so meine privaten Themen, das ist so mein Leben. Beispielsweise das Thema auch Familienplanung oder so, das ja immer wieder mal auch stiefmütterlich behandelt wird. Begonnen bei Rekrutierungsgesprächen, dieses Thema, ja, die klassische Frage, die man ja bewussterweise auch mit Lügen beantworten darf, da gibt es ja verschiedene im Bereich Familienplanung, haben Sie die Absicht, schwanger zu werden in den nächsten 4 Monaten oder so und dann nicht eingestellt zu werden, weil man ja gesagt hat, darf man ja auch lügen. Aber eigentlich stelle ich mir immer wieder mal so eine ideale Welt vor, in der in einem Rekrutierungsgespräch auch schon gefragt werden könnte, wie sieht Ihre Familienplanung aus? Und dann bespricht man das miteinander offen und dann schaut man, dass man hier einen guten Weg schon findet zu Beginn. Aber das ist ja, glaube ich, nach wie vor ein bisschen verpönt.
Das glaube ich auch, ja. Also als Frau muss man da sicher sehr gut abwiegen, wie ehrlich man wirklich schon beim Recruiting-Gespräch ist. Auf der anderen Seite, ich habe jetzt da eine sehr schöne Erfahrung persönlich gemacht, einfach mit meiner Führungskraft, mit der ich sehr offen über meine persönliche Familienplanung gesprochen habe, schon vor längerer Zeit. Es ist jetzt bei mir tatsächlich auch so weit, dass ich im September Mama werde. Und wir haben das ganz offen besprochen, auch schon Karenzvertretungen besprochen. Und ich kann auch in meiner jetzigen Funktion dann zurückkommen, was sehr schön ist. Und ich versuche auch in meinem Team so eine Beziehung mit meinen Mitarbeitern aufzubauen, dass dieses Vertrauen da ist, auch über solche Dinge sprechen zu können, ohne dass man Angst haben muss, dass man den Job verliert im schlimmsten Fall oder dass man für noch mal Karriereperspektiven, dass da die Führungskraft nicht mehr offen ist für sowas. Gleichzeitig, ich weiß, dass das funktioniert bei vielen nicht und dieses Vertrauen ist sehr schwierig aufzubauen. Also aus meiner Sicht der Idealfall, den ich jetzt gerade selber persönlich erlebe, aber sicher nicht gang und gäbe.
Noch nicht die gängige Praxis, ja.
Und gleichzeitig denke ich mir auch, schaut, dass wir Frauen da oft benachteiligt werden, weil oft ist es so, männliche Kollegen, die kündigen und je nach Kündigungsfrist sind sie in 2-3 Monaten weg. Wenn eine Frau von der Schwangerschaft erfährt, ja, dann ist sie nur da bis zum Mutterschutz, übergibt noch alles. Oft fangen viele Frauen dann schon gleich nach dem Mutterschutz auch wieder geringfügig an zu arbeiten etc. Also da bleibt ja viel mehr Wissen da und wenn man diese Zeit auch gut überbrückt, dann glaube ich, schafft man noch mehr Bindung mit den Mitarbeitern zum Unternehmen. Und also insofern, glaube ich, kann man da sehr, sehr viel positive Emotionen dann auch entwickeln.
Ja, also ich finde auch die Situation, die du für dich beschreibst, ist ziemlich cool. Ich kenne das noch aus meiner Erfahrung als Führungsrolle. Das ist immer so hieß, naja, danach darfst du nicht fragen. So, das ist, darf kein Thema sein. Wenn wir jetzt nicht das Thema Schwangerschaft alleine betrachten, sondern es gibt ja auch andere Gründe, die dazu führen können, dass ich Dinge verheimliche. Also ich weiß, ich kann ja auch sein, dass ich, selber den Eindruck habe, wenn ich jetzt gehe, dann lasse ich die irgendwie im Stich und das ist mir selber irgendwie ein bisschen unangenehm, was ja eigentlich aus einer anderen Perspektive Quatsch ist, weil diese Löcher, die da entstehen, das ist ja so. Und je früher ich davon erfahre, dass sie irgendwann entstehen, desto besser kann ich mich ja darauf vorbereiten, auch als, als Team oder als Organisation. Und das sollte für alle Aspekte, also Schwangerschaften natürlich auch, da ist es dann irgendwann auch relativ offensichtlich, dass da irgendwie was sich verändern wird. Und wenn ich schaffe, so ein Verhältnis herzustellen, wie du das beschreibst, dass ich im Vorfeld schon oder relativ früh in den offenen Austausch reingehen kann, dann macht das die Situation für alle Beteiligten einfacher. Das glaube ich auch. Und wenn es die Möglichkeit zum Wiedereinstieg gibt, bringt das eine größere Mitarbeiterinnenbindung mit. Ich denke da so an so Themen wie, so ein Sabbatical. Das ist ja eine ähnliche Konstellation. Ich will jetzt irgendwie Pause machen für mehrere Monate und möchte aber auch nach ein paar Monaten wiederkommen. Und das sage ich ja auch nicht am Tag, bevor ich gehe, sondern da gibt es ja auch einen gewissen Vorlauf.
Ja, beziehungsweise, wenn ich da gleich einhaken darf, das ist jetzt ja eigentlich ein super Beispiel, auch dieses Sabbatical, denn es könnte ja sein, dass der Mitarbeiter möchte, jetzt sage ich mal, gerne ein halbes Jahr Weltreise machen. Und jetzt, wenn er nicht mit seiner Führungskraft offen sprechen kann, dann denkt er sich eventuell, ja, die einzige Chance, was ich habe, ich muss kündigen. Weil sonst geht's nicht. Aber wenn er jetzt vielleicht mit der Führungskraft vorher ins Gespräch kommen wäre, dann hätten sie sich überlegen können, vielleicht einen anderen Mitarbeiter in dieser Zeit aufzubauen, dieses halbe Jahr gut einzuplanen und danach wieder den Wiedereinstieg gemeinsam zu besprechen. Und das Unternehmen behaltet sich vielleicht einen wertvollen Mitarbeitenden. Der Mitarbeiter der ist super happy, hat die halbe Jahr Weltreise, ist wieder voller Energie, kommt dann wieder zurück. Also wenn ich da einen offenen Austausch habe, glaube ich, kann ich nur profitieren.
Ja, wenn wir hier so miteinander reden, dann wird mir wieder einmal mehr bewusst, wie viel, dass wir in der Arbeitswelt so in unseren Fantasien halten. Also sowohl Vorgesetzte wie auch Mitarbeitende untereinander, wie wenig das eigentlich über das Leben geredet wird, was so die Pläne sind, was so die Träume sind, was so die Sehnsüchte sind. Und ebenso diese Klaviatur der Emotionen, das hat ja dann auch mit Verdächtigungen zu tun. Ich habe das Gefühl, der Herr X oder Y oder die Frau M oder so, die hat innerlich schon gekündigt. Dabei trägt diese Person einfach etwas in sich rum, wo sie nicht weiß, wie sie etwas ansprechen soll. Und das, glaube ich, schon ist eine große Herausforderung, auch in eine neue Arbeitswelt. Ich finde es schön, Victoria, danke für diese Offenheit, dass du auch deine Situation gerade so als für mich persönlich als Präzedenzfall, wie ich mir Mitarbeiterbindung auch vorstelle, wie man das auch besprechbar machen kann, wie das in die Sprache auch kommen kann, wie man so das, was in der Fantasie üblicherweise sehr stark bleibt, ja, einfach gut offen machen kann und damit arbeiten kann, wenn man es weiß.
Ja. Und gleichzeitig möchte ich nochmal auf das Thema Emotionen zurückkommen. Natürlich ist es auch nicht immer leicht für Führungskraft, wenn ich sowas dann höre. Wenn ich jetzt ein Gespräch ausmache mit einem Mitarbeiter, der sagt mir, er möchte gern ein Studium beginnen im nächsten Jahr, naja, dann würde ich auch mal schlucken, weil ich weiß ja, was das im Hintergrund alles heißt dann. Aber trotzdem ist es ja feiner, das jetzt zu wissen und sich Gedanken darüber zu machen, wie kann ich das bestmöglich lösen, als dann ganz kurzfristig davon zu erfahren. Also insofern auch wieder Emotionen immer da. Alles, was mit Veränderung zu tun hat. Jeder, also die meisten von uns lieben jetzt nicht gerade Veränderungen. Auch wenn man es vielleicht behauptet, dass man es gern spannend und aufregend haben will. Aber solche Dinge sind dann oft doch nicht so angenehm.
Ja, zumal es ja auch oftmals Sinn machen kann, mal zu überlegen, wie kann denn dieser persönliche Weiterentwicklungswunsch, der vielleicht hinter dem Studium steckt, wie kann der fürs Unternehmen genutzt werden, wenn dann das Studium vorbei ist oder auch während des Studiums schon, ne?
Ja, also es gilt da eben, es gilt wirklich immer größer zu denken, ja, für andere Bereiche oder fürs ganze Unternehmen mitzudenken. Diese Flexibilität, die braucht man vom Mitarbeiter, der vielleicht auch schon Ideen einbringt, aber auch von der Führungskraft, die das natürlich überhaupt erst einmal zulässt. Das ist schon ein Thema für uns in der Personalentwicklung, unsere Führungskräfte so zu entwickeln, dass sie offen sind für diese Dinge, also ein entsprechendes Mindset haben.
Ja, das ist eine große Herausforderung, weil es wirken ja auch viele klassische Bilder der Arbeit hier hinein und am Ende eben bleibt dann die Frage, ja, was hätte ich denn anders machen können, wenn dann jemand kündigt? Und dabei hätte man eben am Anfang schon viel anders machen können. Das wird mir jetzt in unserem Gespräch schon nochmal ein ganz prägnant bewusst, dass man schon eben beim Rekrutieren auch eine neue Gesprächsqualität auch entwickeln kann, die nicht auf Misstrauen und Verdächtigung und Verschweigen beruht, sondern eben auch im Sinne von Veränderung der Frühfluktuation. Wir hatten ja in der Folge mit Michael Brönnimann auch das Thema der radikalen Transparenz, die er pflegt in seinem Unternehmen und wirklich das auch zu pflegen, eben radikal transparent zu sein, wenn es um Rekrutierungsgespräche gibt, damit eben nicht diese Mogelpackungen auf beiden Seiten, also das gilt ja nicht nur auf Arbeitgeberseite, sondern auch auf, man hört immer so diese Blender-CVs und was da alles sich auch für Menschen vorstellen, die das gar nicht mitbringen, was sie versprechen, was sie alles können. Du lachst, Victoria, das ist dir auch vertraut.
Ja, zum Teil, aber ich finde es lustig, ich habe diese Bezeichnung Blender-CV jetzt noch nie gehört, aber gibt es durchaus.
Ja, ich glaube sogar, dass es relativ verbreitet ist, ne, weil man ja irgendwie dann versucht, möglichst, also wie soll ich sagen, die Anforderungen, die manchmal in so Ausschreibungen drin sind, sind ja nicht so klar und dann versucht man mit der Schrotflintentaktik sozusagen möglichst breit zu streuen, um eine größere Trefferfläche zu haben. Das ist jetzt ein bisschen blöd, das Beispiel, fällt mir gerade auf. Aber so, dass man da irgendwie reinschreibt, was muss ich da alles reinschreiben, damit ich nicht durch irgendein Raster falle? Ich glaube, das ist schon weit verbreitet und da im Gespräch, aber sozusagen besser miteinander umzugehen und klarere Aussagen zu haben und da auch offenen Dialog zu haben, um die Passung halt vorher schon möglichst gut zu klären. Das ist, glaube ich, die Kunst bei der ganzen Sache.
Ja, und vielleicht da nochmal aufgreifend, was ich eben auch so wichtig finde, ist, dass man auch mit den Mitarbeitenden, die einen verlassen, nochmal ein Gespräch führt, ausführlich und da nochmal drauf schaut, was sind die Gründe, wo können wir ansetzen als Unternehmen, als Team, um einfach besser zu werden. Auch das ist manchmal schmerzhaft. Ich glaube, man darf sich dann auch nicht zu lange vorhalten als Führungskraft. Der Fall ist dann ja abgeschlossen. Aber einmal nur einen Blick drauf zu werfen und dann einfach für die Zukunft Ideen zu holen, ist wichtig und dann gehen lassen.
Ja, in seinem Buch Fördern und Fordern von George Kohlrieser beschreibt er ja im Sinne von effektive Führung mit sicherer Basis den Kreis von Annäherung, Bindung, Trennung und Trauer. Und ich meine, du hast jetzt immer von Schmerz gesprochen, Victoria. Ich glaube, das hat auch mit eben Abschied oder Trennen hat ja auch viel mit Trauer zu tun, mit Trauerarbeit leisten von allen Beteiligten. Auch ein Abschied ist ja ein Abschied für alle Beteiligten, für das Team, für die Vorgesetzte, für die Person, die geht. Und da wünsche ich mir immer wieder mal auch vielleicht Programme für Unternehmen, die auch so eine Abschiedskultur eben irgendwie auch bewusst in die Führung integrieren, weil wir haben ja schon auch die Bilder, Trennung ist für immer, und es gibt ja dann auch immer wieder Menschen, die sagen dann, ja, ich habe jetzt mal noch eine Reise gemacht, aber bei eurem Unternehmen, allgemein gesprochen, war es halt schon irgendwie besser, und gibt es wieder eine Option, wieder einzusteigen. Und dann gibt es ja auch, nein, nie mehr bei uns, wer gegangen ist, ist gegangen. Und da gibt es ja dann auch wieder Menschen, die sagen, doch, wenn ich jetzt so die letzten 5 Jahre zurückblicke, hat es mir bei euch am besten gefallen, habt ihr wieder eine Option.
Ja, auch das kennen wir. Und da denke ich mal, ist es wichtig von beiden Seiten, also wenn ich selber gehe, dass ich das Unternehmen gut verlasse, also nicht nur die letzten 2 Wochen alles irgendwo liegen lasse, nichts übergebe an den Kollegen nicht ordentlich, sondern dass ich als Mitarbeiter gut rausgehen kann, aber auch als Unternehmen da nochmal einen sauberen Abschluss macht, damit man sich die Tür nicht versperrt hält, sondern dass die einfach dann nochmal aufgehen kann. Wie es auch vielleicht in manchen Beziehungen ist, dass das zweite Mal klappt es dann umso besser.
Ja, spannend.
Weil man sich schon kennt und weiß, auf was man sich einlässt.
Ja, spannend, wirklich. Also ich habe drüber nachgedacht, ich habe schon irgendwie gefühlt alle Situationen für mich so mal durchlebt im Laufe meines Berufslebens. Man kann das schon auch sagen, also es gibt unangenehme Trennungen, es gibt angenehme Trennungen, es gibt Menschen, die nachtragend sind, und es gibt Menschen, die beim Wiedersehen die Arme weit offen haben. Und das ist schon ein anderer Schnack, ne? Also gerade dieses, man weiß, woran man ist, so dieses Vertrauensverhältnis bleibt ja irgendwie zumindest zu einem gewissen Grad auch bestehen, wenn man gut auseinandergegangen ist. Und das muss man nicht neu aufbauen. Das heißt, da ist schon mal irgendwie ein Grundfundament da, was total wertvoll ist. Und von daher finde ich also Wiederkehren eigentlich immer eine gute Sache. So, was ich nur gehört habe, ich weiß nicht, ob es das Wort auch irgendwie außerhalb von meinem Dunstkreis so gibt. Woanders ist auch scheiße, ist sozusagen eine Aussage, die immer wieder kommt, um Mitarbeiterinnenbindung herzustellen. Und ich finde, das ist ein guter Versuch, aber irgendwie halt schlecht. Aber so dieselbe Erkenntnis zu haben, ich gehe mal raus, gucke mich woanders um und sage dann, okay, ich komme wieder, weil es mir bei euch am besten gefallen hat, ist doch eigentlich eine gute Sache.
Ja, absolut. Da je andere abwerten, ja, um besser zu werden. Schöner ist dann umgekehrt.
Ja, absolut, absolut. Positive Erfahrungen zu gestalten. Und ich kenne auch die Situationen, in denen man dann sagt, ja, jetzt habe ich noch Kündigungsfrist, muss noch übergeben. Ich tue das nur, damit ich ein gutes Zeugnis am Ende bekomme. Dass ich nochmal am Ende nochmal einen riesen Energieschub habe und sage, jetzt mache ich die brillanteste Zeit meiner letzten 5 Jahre in diesem Unternehmen während der Kündigungsfrist in der Hoffnung, dass ich noch ein gutes Arbeitszeugnis noch bekomme oder damit ich nicht, ja, irgendwie mir noch was einfange am Ende. Das ist ja eigentlich auch geregelt, dass die ganze Arbeitszeit bewertet sein muss in einem Abschlusszeugnis, zumindest offiziell. Aber es bleiben halt dann unter Umständen schon Verletzungen, wie du sagst, Kränkungen, wie du sagst. Und damit umzugehen, reif auch umzugehen, ich glaube, das ist für viele beteiligte Menschen in Arbeitssituationen eine große Herausforderung.
Ja, ich glaube, was auch sehr wichtig ist, dass man gewisse Rituale auch für sich und sein Team oder für das Unternehmen einführt, sei es jetzt, wenn ein neuer Mitarbeiter der beginnt, dass man da irgendwie das zelebriert, beziehungsweise auch, wenn man Abschied nimmt, oder? Das ist ein blöder Vergleich, aber vielleicht bei einem Begräbnis, da gibt es ja auch noch mehr Zeremonie und einen Leichenschmaus. Und wenn man jetzt Unternehmen verlässt, dann glaube ich, ist es auch noch mal gut, noch mal im Team Abschied zu nehmen, ja, noch mal über die positiven Dinge zu sprechen, die in der Zeit passiert sind, wo der Mitarbeiter da war, um dann gut loslassen zu können.
Ja, loslassen ist ein gutes Stichwort. Ich bin immer der Timekeeper hier in unserem Podcast, habe ich den Eindruck. So langsam geht die Zeit zu Ende, was sehr schade ist. So wie wir gesprochen haben, finde ich, ist deutlich erkennbar, dass es ein riesengroßes Feld ist, wo auch diese Klaviatur der Emotionen irgendwie besonders ja sichtbar ist. Und dafür, dass das Thema Fluktuation so ein zentrales ist, also es betrifft ja eigentlich alle Betriebe in irgendeiner Form, wird es doch sehr, sehr zurückhaltend behandelt, was ich gar nicht verstehe. Weil das aktive Regeln von solchen Situationen, wie gehe ich damit um, wenn Mitarbeiterbindung sozusagen auch nicht hilft, so, ne? Also die Situation entsteht und ich muss damit umgehen, dass das sozusagen auch wirtschaftliche Aspekte hat. Ja, das finde ich schon bemerkenswert, dass das dann so, weiß ich nicht, verschwiegen wird oder hinter vorgehaltener Hand behandelt wird. Ich glaube, dass das ein Thema ist, was viel aktiver auch diskutiert werden sollte. Armin, wie ist denn dir gegangen so in der Folge?
Ja, also ich finde das wunderbar, Viktoria, dass wir uns heute so über das, was so künstlich aus meiner Sicht manchmal so formal, funktional in Organisationen behandelt wird, dass wir heute vielleicht für dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch ein bisschen ein Role Model mit dieser Folge auch machen können, dass das, was so künstlich abgehandelt wird oft, dass das auch natürlich miteinander besprochen werden kann. Weil ich glaube, jeder Mensch ist auf seiner Reise unterwegs und da gibt es, sei es im Beruflichen wie im Privaten, einfach Wegstücke, Wegmeilen, die wir miteinander gehen und dann geht es wieder auseinander. Das ist schon etwas, wo ich denke, da dürfte es mehr Natürlichkeit auch in Organisationen haben. Und aus der betriebswirtschaftlichen Perspektive, da steckt ja, wie du am Anfang gesagt hast, Viktoria, immens viel Geld drin. Also wie wir Bindung gestalten in Organisationen, wie wir mit Menschen umgehen, wie wir sie begrüßen, wie wir sie verabschieden. Und das hat eine hohe wirtschaftliche Komponente und wird oftmals als Sunk Costs irgendwie dann ja, weggedrückt und wird einfach in Kauf genommen. Und da glaube ich, da gibt es immenses Potenzial für viele Unternehmen. Das, was wir uns heute ausgetauscht haben, Viktoria, für mehr Menschlichkeit, für mehr Beziehungs- und Bindungsqualität in Organisationen unterwegs zu sein. Dass so meine Klaviatur der Emotionen durch diese Folge hindurch. Und wie es unser Ritual ist, Viktoria, gehört das Schlusswort in jeder Folge unserem Gast.
Ja, vielen Dank für den spannenden Austausch heute. Ich bin davon überzeugt, dass viele Unternehmen jetzt gerade in Zukunft sich dem Thema Fluktuation noch viel mehr widmen werden und müssen, weil es einfach nicht anders geht, Fachkräftemangel etc. Also man wird sich damit beschäftigen. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann kann ich nur empfehlen, auch in die Details zu schauen, viel zu sprechen, viel in den Austausch zu gehen. Aus meiner Sicht geht es eben auch viel um Mindset, Schaffen von Strukturen, damit das gut funktionieren kann und dass wir flexibler werden und uns auf die unterschiedlichen Lebensmodelle von Mitarbeitenden einstellen können. Vielen Dank und ja, schöne Grüße an alle Hörer da außen.
Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Shownotes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten, wenn du uns etwas mitteilen möchtest. Wir sind verfügbar in Deutschland, Österreich, der Schweiz und natürlich remote, wenn du Orientierung und Begleitung für deine Veränderungsprozesse suchst. Teile diesen Podcast mit Menschen, die davon profitieren können und lass eine Rezension bei Apple Podcasts da. Ich bin Armin und wünsche dir bis zur nächsten Episode eine gute Zeit. Komm mit und verbinde Perspektiven.